Willkommen zu Recent Turn News am 4.12.2023. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind heute nicht live, sondern das ist eine Aufzeichnung. Am Wochenende habe ich ein Video veröffentlicht mit dem Titel Das wichtigste Geheimnis der Linken. Falls Sie das verpasst haben, unbedingt anschauen und liken und weiterverteilen. Ja, da geht es wirklich um das Fundament. Und wenn man das Ganze nicht wirklich richtig versteht, wenn man die Imperien nicht richtig versteht, ja, wie sie diese Ideologien hervorgebracht haben, und warum oder wie sogar ein ganzes Spektrum an Ideologien kontrolliert wurde. Wenn man das alles nicht richtig auf dem Schirm hat, dann kann man nichts verbessern. Dann kannst du den Sozialismus auch nicht zurückdrängen. Ja, jeder versteht immer nur so ein bisschen was oder so ein Teil hier und so ein Teil da. Das reicht so nicht. Wenn wir es hier im Westen mit Linken zu tun haben, ja, dann gibt es halt einerseits Linke, die sind im Endeffekt unter Kontrolle von dem westlichen Superkapitalismus. Und das sollte auch niemanden überraschen. Ja, da braucht es kein Amateur-Truther-Gedöns, da braucht es jetzt nicht irgendwie irgendwas in der Art, ja, sondern das ist einfach so. Die Imperien wollten halt einfach hier mit dem Kapitalismus halt den nächsten Level erreichen. Ja, und man wollte eben die Schlüsselindustrien aufbauen und kontrollieren, man wollte die Superbanken aufbauen und kontrollieren. Ab einem gewissen Punkt haben sich dann diese Superkapitalisten gedacht, naja, jetzt haben wir ja alles aufgebaut hier. Wir haben auch die Universitäten in der Hand, die Kader schmieden für die nächsten Ingenieure und anderen Techniker. Warum basteln wir jetzt nicht einen Sozialismus für die Massen und kontrollieren damit die Massen? Ja, ist das nicht das ultimative Kartell? Viel krasser als diese Industriekartelle oder halt die Mischung aus Konzernen aus Konzernen halt und Regierungsleuten. Ja, was ist der nächste Schritt bei der Zentralisierung und im Kartell? Natürlich eine Art Sozialismus. Und das ist also die große Lebenslüge natürlich von vielen Linken oder das, was sie gar nicht kapieren hier. Aber das ist nicht die einzige Art von Linken, die du hier hast, sondern es gibt nämlich auch einen Haufen Linker hier, die arbeiten letztendlich für den Ostblock. Ja, das ist einfach nach wie vor der Fall. Auch jetzt immer noch mit dem aktuellen Russland. Ja, das heißt, die haben ja seit langem hier diesen Sozialismus eben gepusht und es gibt immer noch diese Verbindungen. Ja, wer weiß, wer bei der SPD alles für den Ostblock arbeitet und spioniert. Ja, und schon für wie lange. Ja, und wie viel von der linken Politik hier dann eben auf diese Netzwerke zurückgeht. Ja, das wird halt immer gerne in der Propaganda halt einfach immer so halt westlich verbucht. Man sagt halt eben dann, ja, die sogenannten Globalisten und so, die machen den Sozialismus hier und so. Was ist mit dem Ostblock? Was ist mit den halt, mit den Ostgeheimdiensten, ja, die hier halt eben auch so eine Taktik hatten, alles kontrollieren, alles regulieren, ja, mehr Sozialismus, mehr Spannung in der Bevölkerung. Und wenn hier alle dann durchdrehen, dann wäre halt eben, oder die Wirtschaft ist kurz vorm Kollabieren, dann wäre die Zeit reif für eine Revolution. Ja. Also, wichtigste Geheimnisse der Linken hier auf YouTube, ganz wichtiges Video. Dann haben wir diesen Bericht hier. Gasnotstand in Deutschland knapp verhindert wegen russischen Überläufern. Also, 4. April 2022, Robert Habeck verkündet, man habe die Kreml-Gas-Tochter Gazprom Germania unter staatliche Treuhandaufsicht gestellt. Das hatten wir auch damals berichtet und halt eben entsprechend kommentiert mit dem ganzen wichtigen Hintergrund. Ja, war ja reichlich spät, dass man diesen Gazprom-Einfluss da jetzt halt eben dann beendet, ne? Das Heft dann in die Hand nimmt. Wir wissen ja, die SPD war ja auch eine treibende Kraft hinter diesen ganzen Pipelines und so. Aber jetzt erfahren wir noch mehr über das Handelsblatt. Ja, im letzten Moment sei eine Katastrophe abgewendet worden, mit Hilfe zweier russischer Überläufer. Also fast Gaskrise, fast Katastrophe hier in Deutschland. Auch der Fokus und Bild sehen den Sachverhalt so. Die Russen hätten für den 4. April die große Überraschung geplant, indem über Strohfirmen vorab das Geld abgezogen werden sollte. Lieferverträge wären plötzlich gekündigt worden, sodass für Deutschland ein Gasnotstand entsteht. Also Stadtwerke, Gaskraftwerke, Großkonzerne wären vor dem Fiasko gestanden. Und natürlich verkettet sich das dann, wenn halt eben dann, ja, die einen Sachen nicht mehr hergestellt werden, dann können die Teile nicht mehr weiterverwendet werden woanders. Und wenn dann die Bänder und die Maschinen stillstehen und so, das hat ja einen ohne Ende großen Flurschaden, ja. Und dann hätten auch noch gezielte Demonstrationen mit russischem Einfluss hier den sogenannten Wutwinter bringen sollen. Es wurde ja auch groß gepusht halt von diesen Fake-alternativen Medien, also praktisch diese Russenstusser, ja, die uns halt auch einfach nur unter russische Kontrolle bringen wollen. Die haben ja dann groß angekündigt, ja, man wird halt eben dann hier die Bevölkerung aufhetzen wegen halt Gaspreisen und Strompreisen. Aber das wäre eine Riesennummer gewesen, wenn tatsächlich diese Gaskrise so eingetroffen wäre. Ich meine, die Ironie oder einfach diese Widersprüchlichkeit wäre den Russenstussern auch vollkommen egal gewesen, ja, weil ja einfach dann gesagt worden wäre bei den Demos, naja, jetzt müssen wir einknicken, wir müssen von den Russen halt hier Gas kaufen und so. Moment, die erpressen uns gerade. Die haben uns hier voll auf den Trockenen sitzen lassen. Wer weiß, wozu die noch in der Lage sind und bereit sind. Ja, aber das wäre den Russenstussern egal gewesen. Die hätten halt dann gesagt, nö, wir kaufen das Russengas und so. Ja, halt möglichst viel Wut. Aber wer hat denn das alles angeleiert mit den Gaspipelines? Die SPD, die CDU? Und du weißt halt nicht, wie stark diese deutschen Parteien unterwandert sind von den Russen. Ich meine, ich rede auch natürlich über die Infiltrationen bei der AfD. Ja? Also sowohl westliche Infiltrationen, wir sehen jetzt ja immer wieder neue Berichte, dass irgendwelche großen Firmen hier dann doch irgendwie so ein bisschen sympathisch sind gegenüber der AfD. Wir haben über das Fink-Netzwerk gesprochen und so weiter und so fort. Also das deutet alles ein bisschen drauf hin, ja, vermute ich hier, dass dann einfach dann die westliche Infiltration jedoch stärker ist, vor allem die amerikanische Infiltration und britische Infiltration dann doch stärker ist in der AfD. Und wenn man die unter Kontrolle kriegt durch Spionage, die Partei, die AfD, dann ließe die sich verwandeln in so eine Art Abklatsch von den Republicans, ja, den US-Republicans. Ja, viel Getöse und so, aber halt trotzdem auf Linie, ja. Und dann könnte man natürlich so eine kontrollierte Partei halt dann koalieren lassen mit der CDU. Wäre jetzt ein Szenario, ja. Auf der anderen Seite, klar, du hast diese riesige russische Infiltration oder Versuche da gegen die AfD. Aber genau diese Problematik spreche ich seit Jahr und Tag eben auch an. SPD, CDU, Grüne, rauf und runter. Das ist ein absolutes Problem für uns Deutsche. Ja, und da kannst du nicht das Problem umgehen, indem du halt irgendwie sagst, ja, die AfD vermarktet sich ja als deutsch. Ja, aber warum will uns die AfD dann drankletten an zwei Supermächte, die uns erobern wollen? Russland und China. Was ist denn das für ein Plan? Was ist denn daran bitte deutsch? Das kann eben das Ende Deutschlands bedeuten. Ja, wenn wir uns an die Russen kletten und an die Chinesen. Was dann? Ja, und dann halt diese extreme ideologische Aggression bei der AfD. Also man ist halt immer auf Krawall gebürstet und unglaublich undiplomatisch und so. Und das reicht halt so nicht aus, diese Haltung. Ja, immer nur Hass, Hass, drauf und dann, wir wollen das und dann werden wir das machen und kein Land kann sich hier so Bürgerkrieg erlauben oder so großes Chaos erlauben. Du kannst nicht da Millionen Leute gegen Millionen andere Leute da streiten lassen, bis ins Extrem. Das hält dir kein Land aus. Ja, und das sind halt alles so diese typischen Probleme, halt, die ich bei der AfD anspreche, aber auch bei den ganzen anderen Parteien. Ja, wenn die anderen Parteien hier mit ihrem Teile und Herrsche die Bevölkerungsteile gegeneinander aufhetzen, mit diesen Ideologien, ja, und man hält uns halt eben dann so unter Kontrolle. Ja, ich meine, wenn es nur so einfach wäre, oh ja, klar, wenn's eine seriöse Partei gäbe, die uns nicht kletten will an irgendeine Supermacht und so, wäre super, ne? Einfach schön wählen, schön drauf unterstützen und promote und Werbung machen, wäre alles so schön, aber so einfach ist die Lage halt leider nicht. Ja. Ich meine, und wenn Leute dann so einen Fehler machen und sie wählen eine Partei und wie die AfD und die ist vielleicht schon längst unter Kontrolle der Amerikaner oder was oder der Briten oder die Partei ist unter der Kontrolle der Russen, das kann so böse ins Auge gehen. Wenn man da Fehler macht im geheimdienstlichen Bereich und im strategischen Bereich, Das Problem ist exorbitant. Ja, entweder hast du dann so eine gesteuerte Partei, die halt dann Business as usual macht, oder die Partei, was weiß ich, will uns an die Russen verkaufen oder fliegt uns, oder die Partei explodiert dann, ja, wegen den ganzen internen Verschwörungen. Ja. Ich meine, stellen wir uns mal vor, Das AfD-Projekt platzt komplett, ja. Durch die ganze Spionage, durch Extremismus und so. Dann ist dann wirklich für die nächsten 10, 20 Jahre, ist dann praktisch konservative Politik einfach tot. Ja, weil sich AfD wird verboten, Nachfolgeorganisationen sind automatisch verboten. Scheitern irgendwelche neuen Projekte oder sowas. Da ist dann 10, 20 Jahre ist dann konservative, nationalistische Politik kaputt. Oder vielleicht ist es dann dauerhaft kaputt. Ja, weil man einfach dann das Rennen gegen die Zeit verliert. Und es war's dann. Ja, deswegen sollte man genau aufpassen, was man da macht. Ja, nicht einfach nur Hurra brüllen und da Juhu schreien und einen auf Fanatiker machen. Das ist absolut unprofessionell und kann mal richtig schief gehen. Ja, und dann ist das Geheule natürlich wieder groß und dann suchen die Schuld wieder bei irgendwelchen anderen Leuten. Das darf einfach so nicht passieren. Ja. Und ich meine, außerdem, wenn wir jetzt hier dieses Gasfiasko gehabt hätten und dann noch diese Wutdemos, ja, und diese ganzen Russenstusser profilieren sich dann, sie sind die Retter, sie sind die Rächer der Deutschen und bla bla bla, ja. Ich meine, überlegen wir mal, zu was diese Influencer wirklich bereit sind. Also die würden sich bereit erklären, uns halt hier dann zur totalen Unterwerfung zu bringen gegenüber den Russen. Ja, das wirkt halt manchmal bei anderen Themen in den letzten Jahren, das wirkt halt immer so, ja, man gewöhnt sich halt dran an diesen Russenstoß, dass die halt immer die russische Position einnehmen und nicht wirklich die deutsche. Man hat sich halt irgendwie so ein bisschen dran gewöhnt, ja, aber die Russen sind wirklich bereit, uns hier fertig zu machen. Dazu sind die bereit. Und all das, diese Propaganda in den letzten 10, 15 Jahren, das wird alles dann benutzt für irgendeinen fetten Angriff. Das ist dann so die Vorarbeit. So, rechtzeitig meldeten sich im Wirtschaftsministerium, heißt es jetzt, zwei Russenmanager verrieten den Plan. Gazprom Germania wurde eiligst unter die treuhänderische Verwaltung der Bundesnetzagentur gestellt. Bundesregierung habe den Überläufern Personenschutz angeboten und die deutsche Staatsbürgerschaft. Naja, die beiden sollten sich besser mal aufmachen in die USA und sich da verstecken, ja, nicht in Deutschland. Das ist zu unsicher und auch nicht in Britannien, das ist auch zu unsicher. Also ganz knapp sei das jetzt gewesen, nur wegen zwei Überläufern wäre das Fiasko abgewendet worden. Ja, also wären unglaublich viele Wohnungen eiskalt gewesen im Winter und so und dann musst du die Leute irgendwo anders unterbringen, nix wie Chaos und so. Also das ist ja auch für Prepping, Zivilschutz relevant. Diese Bedrohungen sind da. Wenn die Russen zu sowas in der Lage sind, dann sind sie auch in der Lage, einen Blackout zu machen oder halt gezielte Sabotageangriffe zu machen. Ja, die pro-russischen Medien werden diese aktuellen Berichte jetzt entweder ignorieren oder als Fake abtun, sodass das Putin-Regime die Opferrolle beanspruchen könne. Also die Deutschen sind jetzt die Bösen, weil sie halt irgendwie dann Gazprom Germania verschadlicht haben oder so. Jetzt würden die Deutschen auch noch lügen über die Russen und so. Ja, Russland sei doch ein freundlich gesinnter Lieferant und alle gegenteiligen Behauptungen wären eine Verschwörung der Medien und der Politik. Ja. Allerdings erscheinen ja in der Gesamtbetrachtung weder die deutsche Politik noch die Medien in einer glanzvollen Rolle. Die SPD und CDU hatten Deutschland überhaupt erst in die Gasabhängigkeit gebracht und besonders die SPD galt als Putin-freundlich. Ja, wie jetzt? Ist man jetzt gegen den Mainstream oder nicht? Hat man da jetzt irgendwelche alternativen Haltungen oder ist das eigentlich eh schon Mainstream hier gewesen? Ja, vieles, was da jetzt gepoltert wird von AfD-Kreisen oder auch von Wagenknecht, vieles, was da gepoltert wird, das ist lange Zeit die Politik gewesen von der SPD und der CDU. Ja, dieses Russen-Appeasement, Gas kaufen, wegschauen, nicht die Bundeswehr rüsten und so weiter und so fort, ja, Das haben ja lange Zeit die großen Parteien gemacht. Also was soll das, wenn jetzt die AfD plötzlich kommt und fordert das Gleiche und meint dann, es sei jetzt irgendwie eine neue Politik oder besser oder alternativ? Ja, oder die Wagenknecht. Was soll das? Warum erfahren wir im Handelsblatt mit einiger Verspätung von dieser beinahe Katastrophe? Warum nicht von der Politik? Seit wann weiß die Presse davon? Also außerdem, die deutschen Geheimdienste hatten ja die Aufgabe, vor solchen Szenarien zu schützen. Stimmt es, dass wir ohne die beiden russischen Überläufer im Schlamassel gesteckt hätten? Obwohl jedem klar sein musste, dass Russland zu solchen Methoden greifen wird, in der Vergangenheit bereits gegriffen hatte gegen diverse Länder. Ich meine, wer hat über Gazprom frühzeitig gewarnt? Jürgen Roth. Ja, den hatten wir auch mehrfach im Interview. Hat auch sein Buch draußen, Gazprom, das unheimliche Imperium und so. Hat dann auch schon alles Mögliche an Verbindungen genannt und so. Und wie halt die Gaswaffe eingesetzt wurde, um Länder zu erpressen. Das war alles publik. Die ganzen Recherchen. Es war alles bekannt. Ja, und wenn Jürgen Roth das weiß, das wusste, dann mussten es die Geheimdienste auch gewusst haben. Ja, aber wenn er das kann mit primitiven Mitteln, also oder halt mit wenig Budget, ja, also schon hohen Skills, aber wenig Budget. Wenn der Jürgen Roth das kann, dann müssen das ja die deutschen Geheimdienste auch können. Ja, und oftmals war es ja auch so, dann leakten so deutsche Geheimdienstler auch mal Sachen an Jürgen Roth und gaben dem halt mal so eine Akte in der Hand und sagten, hey, wow, guck dir mal das an, was ich über den Smolensk-Vorfall gegen die Polen, ja, und wenn der deutsche Geheimdienst das wusste, dann musste ja auch das Kanzleramt damals davon gewusst haben. Genau, dann gab es auf dem Jürgen Roth-Blog, das hatten wir, glaube ich, auch mehrfach berichtet, gab es dann eben so auch so Zitate, grob natürlich aus irgendeinem deutschen Geheimdienstbericht über halt die Ukraine und Gas und die Gasfirmen und so. Das musste doch alles bekannt gewesen sein. Ja, also was wussten die deutschen Geheimdienste über diese Bedrohung? Und was wusste das Kanzleramt? Das würde ich gerne mal wissen jetzt. Ja, und jetzt erfahren wir, also aus dem Handelsblatt, erfahren wir halt so einen Teil von der ganzen Sache. Dann, welche Rolle spielten US-Geheimdienste? Wussten jene von dem Plot und warnten die Deutschen? Sind die Überläufer von den Russen nur Teil der Geschichte? Also waren wir wieder mal abhängig von der NSA oder CIA, DIA und diesen ganzen Buchstabensuppen-Agencies der Amerikaner? Sind wir nicht in der Lage, uns zu verteidigen? Weil unsere Geheimdienste nichts taugen? Sind wir vollkommen abhängig von den Anglos? Welche Influencer und Politiker in Deutschland hätten bei einem Gasnotstand gezielt die russischen Forderungen übernommen und möglichst viel Wut verstärkt in der Bevölkerung? Also wir reden halt nicht mehr nur über Russenstoß und Propaganda, wir reden hier teilweise also wirklich von organisiertem Landesverrat. Also wenn jemand Geld nimmt von den Russen, heimlich, oder wenn jemand hier Versprechungen gemacht bekommt von den Russen, ja, dass halt dann irgendwie die Anteile kriegen irgendwann an irgendeiner Gazprom-Firma oder an irgendwas anderem, ja. Jetzt mal rein hypothetisch gedacht, wenn irgendjemand so unterwegs ist und dann jahrelang Propaganda macht, also das, irgendwo müssen da mal härtere Gesetze auch greifen. Ja, wenn halt dann gezielt hingearbeitet wird auf deutsche Unterwerfung oder halt eben eine deutsche Unterwerfung in Kauf genommen wird. Weil ich meine, das ist ja dann das gleiche Ergebnis wie halt bei einer klassischen feindlichen Agententätigkeit. Jemand verrät Geheimnisse an die Russen und gefährdet damit Deutschland, ja. Ja, also entweder werden wir so gefährdet oder so gefährdet. Warum wird das nicht alles gnadenlos verfolgt und bestraft? Was ist mit weiteren Angriffen der Russen durch Blackouts und Sabotage? Warum sind der Zivilschutz und die Bundeswehr hier so schwach? Welche Russenagenten sind in den Parteien? Also das ist an alles die Fragen, die man hier stellen muss und wo man brauchbare Antworten hier finden muss. Ja, finden unsere Antworten hier auf recenter.com und in meinen Büchern, finden das unter shop.recenter.com. Ja, das Wesen der Supermächte, auch ihre Beziehung zueinander. Ich meine, holy moly. Ja. Also Bundeswehr wurde nicht richtig auf Trab gebracht. Also man will ja jetzt, dass Ukraine beendet wird mit einem schlechten Deal. Die Bundeswehr soll nicht auf Vordermann gebracht werden anscheinend. Wir sollen also verwundbar bleiben. Was ist, wenn die Russen die ganze Ukraine einnehmen? Was ist, wenn die Russen dann an der polnischen Grenze stehen? Was ist, wenn die Russen dann nach Polen reingehen? Was ist, wenn sie dann nach Deutschland reingehen? Ja, ich meine, da gibt es ja so die einen verstrahlten Leute im Netz, die halt sich von der Realität verabschiedet haben, die glauben dann, oh, das wäre die Befreiung, Putin befreit uns. Ja, und dann wundern diese Leute sich, wenn sie halt in der kompletten Unterdrückung dann enden und halt das Deutschsein, Deutschtum hier komplett ausgelöscht wird. Ja, oder man bringt noch so ein paar Bröckchen rein und verringert das Ganze dann im Laufe der Zeit. Ja, es geht irgendwann nur noch um Russland, Russland, Russland. Also, das heißt, da laufen Sachen hinter den Kulissen. Das ist Hollywood-reif. Ja, und unsere Sicherheit steht hier auf dem Spiel. Ja, klar gibt es vielleicht geheime Sicherheitsmechanismen, über die niemand wissen darf. Wir haben es mal geklärt mit einem alten Geheimdienstbericht der Amerikaner über die Gassituation in Deutschland, die neuen Abhängigkeiten. Also da gibt es sicherlich irgendeine Karte, wo man halt eben dann genau weiß, hier, hier, hier und hier müsste man oder könnte man schnell bohren, um halt möglichst schnell was zu fördern. Ja, dann kommen dann die Spezialisten eingeflogen von, was weiß ich, Exxon oder was auch immer, welche Amerikaner, und die würden dann hier so eine Blitzaktion halt das Schlimmste dann hier abmildern an Konsequenzen. Aber trotzdem, das ist komplett irre. Ja. Das ist komplett irre. So, und dann heißt es hier, jetzt haben wir nochmal diese Maulwurf-Problematik hier. Also wir haben jetzt Mitte Dezember den Gerichtsprozess gegen Carsten L., der beim deutschen Auslandsnachrichtendienst BND gearbeitet hatte. Für Hunderttausende Euros und aus ideologischen Motiven heraus soll er der Anklage zufolge Infos an die Russen übergeben haben. Und es scheint, als hätten die Amerikaner ihn enttarnt. Ja, nicht die Deutschen haben ihn enttarnt, die Amerikaner anscheinend. Dann eben hier dieser Gasplan von den Russen, den ich gerade geschildert habe. Also du hast halt überall anscheinend Maulwürfe hier, Verräter in Deutschland. Der beste Weg, sich vor Maulwürfen in den eigenen Reihen zu schützen, ja, ist es halt, selbst hochrangige Quellen beim Gegner zu haben. Also Russland konnte über Kim Philby, Robert Hansen, Aldrich Ames relativ schnell herausfinden, wer innerhalb des Sowjetblocks wertvolle Informationen an die USA durchreichte. So gut wie alle CIA-Quellen im Osten wurden enttarnt, gefoltert und hingerichtet. Der eine oder andere ist entkommen oder man konnte ihn da rausschaffen. Wenn wir keine guten Quellen haben im russischen Apparat, dann sind wir dann haben wir ein Riesenproblem. Wir können uns sicherheitstechnisch diesen Zustand gar nicht erlauben. Ja, wenn wir keine richtigen funktionierenden Geheimdienste haben, auf die wir uns verlassen können, dann sind wir als Staat so nicht lebensfähig. Ja, und wenn die Amerikaner uns dann vielleicht in der letzten Sekunde immer wieder raushauen oder sowas, das ist auch kein tragbarer Zustand. Ja, weil die Amerikaner selber waren ja immer wieder infiltriert von den Russen. Philby, Hansen, Ames. Ja, also wenn das Sicherheitskonzept in Deutschland daraus besteht, uns auf die Amerikaner zu verlassen, dann gute Nacht. Ja, Britannien, die sich ja auch in Deutschland hier einmischen, sicherheitstechnisch, Britannien ist auch total unterwandert von den Russen. Beziehungsweise der britische Adel hat irgendwelche komischen Beziehungen gehabt zu den Russen. Spezielle Beziehungen. Ja, also das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Und ich meine, wir haben es ja schon natürlich tausendfach geklärt. Klar, die Russen retten uns nicht, die wollen uns einfach nur unterwerfen. Ist leider so, sorry, nicht meine Schuld. Russland ist ein weiteres Problem, keine Lösung. Und wenn dann jetzt praktisch die Russen hier irgendwas Größeres machen, wenn die Amerikaner dann hier bei uns in Deutschland dagegen steuern, ja, dann kommt halt irgend so ein fauler Kompromiss dann bei raus. Und wir müssen dann damit leben. Ja, dann wird da wieder irgendwie verhandelt und dann entscheiden halt Washington und Moskau über unsere Zukunft. Ja, vielleicht eine neue deutsche Teilung, das wollen ja die Russen. Ja, dann einigen die sich dann halt, okay, dann gibt es hier wieder eine Mauer und so. Und dann hast du mal wieder Millionen Deutsche halt komplett versklavt. Also wir haben keine richtigen Quellen in Russland. Wir haben auch nicht die Möglichkeit, uns einfach auf die Anglos zu verlassen. Das haut nicht hin, das funktioniert nicht. Ja, die Geheimdienstversagen der Amerikaner und der Briten sind bekannt. Ja, also größer geht's ja nimmer. Ne? Philby, Hansen, Aldrich Ames. Also müssten wir eigentlich hier ganz rigoros in Deutschland eine Kampagne starten für Spionageabwehr. Ja, also das müssen wir ganz, ganz groß aufziehen. Alle möglichen Leute müssen sich daran beteiligen. Einen anderen Lösungsansatz gibt es dabei nicht. Ohne Spionageabwehr ist alles verloren. Ja. Also, und ich habe dann hier so zwei Beispiele nochmal rausgekramt hier. Da haben wir zum Beispiel Gabriele Gast. Ja, Gast war von 1973 an bis zu ihrer Enttarnung und Verhaftung 1990 Mitarbeiterin des BND, Auslandsgeheimdienst, Bundesnachrichtendienst, zuletzt im Rang einer Regierungsdirektorin. Aber von 1968 bis 1989 spionierte sie für die Stasi. Bei einer Studienreise in die DDR warb ein Romeo-Agent sie an. Beziehungsweise, das war jetzt nicht nur so eine romantische Rekrutierungsmasche, sondern die blieb ihr ganzes Leben lang gläubige Kommunistin. Also irgendwie aus diesem braven CDU-Haushalt, irgendwas war da kaputt bei der anscheinend. Ja, könnte ich jetzt vermuten. Und irgendwie haben die Kommunisten eben rausgefunden, wie man sie halt richtig überzeugen kann von dem Kommunismus. Und sie wäre ja gar nicht enttarnt worden. Ja, hätte es nicht einen Überläufer gegeben. Ja, das war dieser Karl Christoph Großmann, wurde bei der Stasi 1987 in den vorzeitigen Ruhestand versetzt, lief bald über zum Westdeutschen Verfassungsschutz, wo er dann Gabriele Gast verriet. Er verriet auch Karl Gebauer, Klaus Kuhron, Hans-Joachim Tiedtke sowie Alfred und Ludwig Spuhler. Und diese Gast, die hat eben so lange hier spioniert gegen uns. Ja, übelste Konsequenzen. Ja, und war natürlich dann glücklich, dass halt dann die Wende kam und jetzt nicht irgendwie so ein Horrorszenario kam. Gast wurde zur Haft verurteilt, war dann irgendwie auch 15 Monate in verschärfter Einzelhaft. Sie blieb Kommunistin. Es heißt dann irgendwie noch so, hier, für mich war jeder Mitarbeiter der HVA, also Stasi, der sich in diesen Tagen des Zerfalls der DDR-Nachrichtendienste, dem BND, BfV oder den Strafverfolgungsbehörden der Bundesrepublik anbot, ein Verräter übelster Sorte, ein Judas, der andere Menschen der Haft und im existenziellen Ruin auslieferte, um selbst materiell gut gebettet zu bleiben. Oh, sie beklagte die Haftbedingungen und die Entfremdung von ihrem Adoptivsohn. Allerdings arbeitete sie ja einem kommunistischen Regime zu, welches keine Hemmungen hatte, simplen politischen Aktivismus gnadenlos zu verfolgen und Familien dabei zu vernichten. Ja, oder nur Republikflucht versuchte. Wenn jemand sagte, nein, danke, der Kommunismus hier, der real existierende Kommunismus überzeugt mich nicht, ich möchte hier nicht mehr leben, ich will nach Westdeutschland. Nee. Wenn du es trotzdem versuchst, dann ja, landen irgendwie die Eltern im Knast und die Kinder landen in irgendeinem Horrorheim. Absoluten Horrorheim. Ja, und wenn du von der Stasi verhaftet wurdest, die haben dich einfach von der Straße aufgesammelt oder halt nachts da rausgezogen, und dann stecken die dich erstmal irgendwie in völlige Isolation, ja, teilweise für Wochen, bis du schier durchdrehst, weißt nicht, was mit dir passieren wird, mit deinen Kindern. Ja, und dann kommen diese ewigen Verhöre und so und dann machen sie dich komplett fertig hier. Aber die arme Frau Gast musste da in Haft. Ich meine, was ist den Verrätern passiert in der Sowjetunion, die halt letztendlich aufflogen? Oder halt die Quellen halt einer Sowjetunion. Wenn die für die CIA gearbeitet haben oder CIA Infos lieferten, die wurden erst einmal richtig durchgefoltert und dann hingerichtet. Ja, also da hatte die Frau Gast ist ja noch relativ gut hier im Vergleich. Ja, und in ihrem Buch erzählt sie dann noch von erheblichen Schwächen des BND und dem Mangel an tatsächlicher Agententätigkeit im Ausland. Ja, also wie schlecht der BND aufgestellt ist. Okay. Dann haben wir Heinz Felfe, machte Karriere im Naziregime, zunächst als V-Mann des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS, dann beim RSHA in der Kriegsgefangenschaft, verpflichtete er sich dann für den britischen Geheimdienst zu arbeiten. Felfe erhielt den Auftrag, kommunistische Studenten zu beobachten, wozu er sich mit Hilfe des SAS an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn im Studiengang Rechtswissenschaft immatrikulierte und auftragsgemäß zur Tarnung Mitglied der KPD wurde. Ja, wie viele Kommunisten arbeiten in Wirklichkeit für einen Westgeheimdienst? Als Provokateur war Felfe Mitbegründer des marxistischen Studentenzirkels, wurde dessen dritter Vorsitzender sowie Schriftführer und Kassenwart. Als freier Journalist an der kommunistischen Zeitung getarnt, forschte Felfe die KPD im Parlamentarischen Rat aus, lieferte Berichte über KPD-Fraktionen und so weiter. Um nach den ersten Bundestagswahlen die KPD-Fraktion im Deutschen Bundestag ausforschen zu können, erhielt Felfe auf sein Drängen mit britischer Unterstützung am 20. Oktober 1949 seine Entnazifizierungspapiere. Er galt somit als unbelastet oder wenig belastet. So, das Problem ist aber, Britannien war komplett infiltriert. Ja. Also du arbeitest dann hier riskant für irgendwie, ja, du arbeitest hier für einen britischen Geheimdienst oder was? Auf deutschem Boden. Und dann erfahren die Russen von dir, die Sowjets, ja, über ihre Leute. Hintenrum, ja, weil Britannien eben so infiltriert ist. Ups, ist ja lebensgefährlich. Dann bewarb sich Felfe beim Bundesamt für Verfassungsschutz, erhielt eine Absage, weil es gab halt negative Beurteilungen hier durch den britischen Geheimdienst. Also die haben gesagt, nee, der taugt nicht. Und dann wurde er halt eben dann abgelehnt. Ja, also das heißt, der hatte sich da gegeben als Kommunist, ja, wurde als Spion bezahlt. Und dann war plötzlich seine Spionagekarriere zu Ende. Also war er anscheinend sehr wütend. In seiner finanziellen, beruflichen Notsituation bat Felfe seinen Freund, der schon über ein Jahr für die Sowjets arbeitete, um einen Kontakt zu diesen Ostnetzwerken. 1950 unterzeichnete Felfe in der KGB-Zentrale in Berlin-Karlshorst seine schriftliche Erklärung zur Zusammenarbeit, erhielt den Tarnnamen und 300 D-Mark. Felfe schaffte es dann doch noch in den BND. Und dann Michael Goleniewski, polnischer Doppelagent, Überläufer mit dem CIA-Decknamen Sniper, berichtete der CIA, dass zwei BND-Mitarbeiter KGB-Spione seien. Das war der erste konkrete Hinweis auf Felfes Spionagetätigkeit. Im Folgenden wurde dem BND immer klarer, dass eigene Operationen verraten worden waren. Felfe war durch das vom KGB und GRU gelieferte Spielmaterial zum engen Vertrauten von Gehlen geworden. Also Spielmaterial ist halt eben, ja, er bekommt Informationen, mit denen er sich dann toll präsentieren kann hier beim westlichen Geheimdienst. Ja, das kann Blödsinn sein, Fake-Informationen sein, es können echte Sachen sein, es kann eine Mischung sein. So machte halt eben dann Felfe große Karriere. Felfe erhielt zuletzt die Funktion eines Leiters des Referats gegen Spionage Sowjetunion. Um Gottes Willen. Laut einem Schadensmemorandum des US-amerikanischen Nachrichtendienstes CIA, das nach seiner Enttarnung erstellt wurde, verriet er über 15.000 Geheimsachen und verbrannte oder enttarnte allein an die 100 CIA-Agenten. Ups. Schadensbericht des BND war wohl noch größer, also man fand 300 Minox-Mikrofilme mit 15.660 Fotos und 20 Tonbänder in seiner Wohnung. Felfe verriet die für das Kanzleramt vom BND erstellten geheimen Lageberichte. Weltweit 94 V-Männer des BND wurden von ihm verraten, unter anderem der BND-Resident in Bangkok. Nach Felfes Enttarnung gab es beim BND die Angst um einen zweiten Felfe. Ja, man suchte dann einen weiteren Verräter. Es behinderte dann doch die alltäglichen. Um Gottes Willen. Dann haben wir das. Deutschland bräuchte 15 Jahre Vorbereitung auf einen Krieg gegen Russland. Also das ist die Schätzung von Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte an der Universität Potsdam, Experte für die Bundeswehr. Er sagte, ganz Europa ist nicht vorbereitet auf einen Krieg mit Russland. Europa laufe Gefahr, in einem Konflikt ausgelöscht zu werden. Das warnte er auf der Verteidigungskonferenz in Berlin. Laut Neitzel sei die Logistik ein Albtraum. Weder die Bundeswehr noch die deutsche Wirtschaft sind auf einen Krieg mit Russland vorbereitet. Die notwendigen Vorbereitungen könnten mindestens 15 Jahre dauern. Wenn die Russen vorher angreifen, werde es schlimm enden, schätzt er. Ja, das heißt, bei den Briten ist es ähnlich. Die britischen Streitkräfte sind so schwer beeinträchtigt worden, dass es bis zu 10 Jahre Vorwarnung benötigen würde, um eine russische Invasion abzuwehren. Ja, das warnte ein britischer Militärchef. General Sir Richard Barron sagte, die Nation sei während des Kalten Krieges noch innerhalb von 4 Stunden bereit gewesen, in den Krieg zu ziehen. In einem vernichtenden Bericht über den Zustand der britischen Streitkräfte sagte der ehemalige Kommandant des britischen Joint Forces Command, die Armee sei stark ausgehöhlt worden, kann nicht wirklich mehr die Nation verteidigen. General Sir Richard warnte, Russland ist eindeutig wütend und rüstet auf, damit seine Fähigkeiten wiederhergestellt werden. Und wenn die Schießerei in der Ukraine aufhört, wird Russland uns die Schuld für das Ergebnis geben. Während des Kalten Krieges war die Armee zu jeder Zeit innerhalb von 4 Stunden kampfbereit. Also das sind so Kalkulationen, ja, die halt einfach so existieren, die werden auch immer wieder abgedatet. Also versetzen wir uns mal kurz in die Lage rein von den russischen Militärplanern. Ja, die wissen also, Russland ist halt so und so kriegsbereit. Ja, das heißt, die haben halt dann, also vor der Ukraine vor allem noch, die hatten da halt Tausende und Abertausende Panzer bereit und Helikopter und Zeug haben dann nochmal Tausende Panzer auf Halde, halt die älteren Modelle. Dann gibt es halt eben dann die Möglichkeit, hier zu kooperieren mit China, damit chinesische Truppen damit dazukommen. Die haben ja ohne Ende Männer natürlich, die Chinesen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass Nordkorea sich daran beteiligt, dass die halt auch Truppen mitschicken und so. Ja, und dann kriegst du mal schnell 1 Million oder 2 Millionen Mann hier unter Waffen, unter russischem Kommando. Ja, relativ schnell. Ja, 1 Million Mann, 2 Millionen Mann, die nötigen Gewehre, Munition, dies und das. Und natürlich halt, ja, auch chemische Waffen, biologische Waffen. Also da gibt es halt eben dann Sprengköpfe, da ist dann eine ganze Stadt erstmal kampfunfähig. Oder es gibt halt eben Krankheiten, da ist halt das Zielgebiet halt auch dann erstmal stark geschwächt. Es ist nicht unbedingt das total tödliche Zeug, gibt es auch. Aber Schwächung reicht ja offenbar schon. Dann gibt es immer die Möglichkeit, halt begrenzt zu Atomwaffen zu greifen. Und das heißt nicht, dass dann die Amerikaner massiv zurückfeuern, sondern das kann halt sein, dass einfach wir Europäer halt hier getroffen werden. Und dann hast du eben diese Kalkulationen, okay, die Europäer sind so schwach, die bräuchten 10, 15 Jahre eigentlich Vorbereitung. Wenn wir innerhalb dieses Zeitfensters losschlagen, dann ja, hätte Russland Erfolg damit. In der Situation befinden wir uns. Ja, und deswegen ist es halt so wichtig, Zivilschutz, Prepping, diese politische Situation zu verstehen, die Imperien zu verstehen. Das muss nicht so apokalyptisch ausgehen, aber es kann, ja, oder es kann einmal richtig eng werden in mancherlei Hinsicht. Und deswegen sollte man als Bürger halt eben angemessen darauf vorbereitet sein. Ja, dass man halt Evakuierungspläne hat, dass man die Ausrüstung hat, ein passendes Fahrzeug hat, Lebensmittelvorräte hat, Wasserfilter etc. etc. Du weißt nicht, was kommt. Ja, wir sind es zwar gewohnt seit 1945, hier ist Ruhe, aber das garantiert dir niemand, dass es hier ruhig bleibt. Ja, um ein Haar hätten wir anscheinend jetzt so totale Gaskrise gehabt und diesen Wutwinter, dass dann alle durchdrehen. Ja, und belagern dann, was weiß ich, das Reichstagsgebäude und machen irgendwelche unmöglichen Forderungen. Ja, oder es gibt gewalttätige Ausschreitungen, dann reicht da die Polizei nicht mehr aus, dann müsste die Bundeswehr ran, aber die Bundeswehr hat ja auch fast überhaupt keine Kämpfer mehr. Die meisten sind ja irgendwie nur in Fortbildung oder in Ausbildung oder sie sind krank oder sie sind Büroleute und so. Das heißt, es gibt ja kaum Kämpfer bei der Bundeswehr. Ja, und willst du dann, dass Deutsche auf Deutsche schießen und so? Das hätte ein Riesenchaos geben können. Um ein Haar. Ja. Also das sind die Situationen hier. Ja, das heißt, das eine ist der amerikanische Einfluss hier in Deutschland, das andere ist der britische Einfluss hier in Deutschland, das andere ist der russische Einfluss hier in Deutschland. Und was ist, wenn du es noch mit einem Kartell zu tun hast oder wenn halt die Supermächte sich anderweitig halt einfach absprechen, heimlich an der Spitze? Wenn die sich die Welt untereinander aufteilen und sagen, okay, ihr macht das, wir machen jeden Teil und dann passt es so. Ja? Dann hatten wir noch diese Story hier. New York Times listet Bilderberger hinter der künstlichen Intelligenz. Ja. Das war jetzt halt so eine Story hier in der Times und wir haben über dieses Thema ja auch schon ewig viel Sachen gemacht. Also das war ja 2011 bei der Bilderberg-Konferenz in der Schweiz. Da habe ich eben dann auch schon eben vor den ganzen Kameras erzählt, um Gottes Willen. Die haben Experten für Datenbanken und künstliche Intelligenz und so und die wollen halt damit ihre Ressourcen besser ausnutzen. damit sie mit dem besser zurechtkommen, was sie haben. Das Thema bekam kaum Aufmerksamkeit und diese ganzen Bilderberg-Teilnehmer, sich Google, Palantir und so, die arbeiten halt hinter den Kulissen halt an ihren Produkten. Und erst jetzt ist das so ein Riesenthema. Weil jetzt hast du halt die Chatbots oder in Adobe Photoshop kannst du jetzt allen möglichen Käse machen. Ja? Du sagst einfach dann dem Programm, mach das so. Und dann macht es das so, wie du willst ungefähr. Also künstliche Intelligenz hast du jetzt in jedem Ding mit drin und du kannst dich mit deinem Smartphone unterhalten und lauter so im Käse. Und wir haben dann eben dann den ganzen Hintergrund nochmal aufgearbeitet. Also da gibt es ein Video von uns, das heißt die Simulationen des US-Geheimdienstes. Seit über 60 Jahren verfügen die USA über Psychometrie, intelligente Algorithmen, um ganze Bevölkerungen zu verstehen, ihr Verhalten vorherzusehen und sogar Computersimulationen durchrechnen zu lassen. Ja, also mit der Simulmatics Corporation und dann halt eben mit den anderen Nachfolgern und so. Da wollte man, und da gibt es gute neue Sachliteratur dazu, da wollte man wirklich auch zu diesen, ja, also da wollte man im Geheimdienst in der Lage sein, Simulationen durchrendern zu lassen für irgendein Zielland. Ja, also bevor man hier einen Staatsstreich versucht wie in Chile, will man das erstmal durchsimulieren oder im Iran. Und dann merkt man, auf welche Faktoren kommt es an, welche Faktoren in der realen Welt muss man verbessern, weil man kann eine Simulation durchrendern lassen mit verschiedenen geänderten Variablen. Ja, ein bisschen mehr hiervon, ein bisschen weniger davon. Ja, und irgendwann gefällt dir das Ergebnis und du versuchst dann in der Realität an ein paar Faktoren eben rumzuschrauben und dann machst du diesen Umsturzversuch. Und wenn du Glück hast, läuft er so ab wie im Computer in der Simulation. Also wenn es also die Namen genannt hier, Sam Altman, vertrat bei Bilderberg die Firma OpenAI, Demis Hassabis von DeepMind, auch Mitglied königlich britischer Wissenschaftsvereinigungen, DeepMind fusionierte mit Google Brain zu Google DeepMind, dann gab es Investorgeld von Peter Thiel. Thiel versucht ja auch die libertäre Sphäre mit aufzukaufen und zu kontrollieren. Dann Bill Gates, Dauergast, oder Microsoft war ja immer Dauergast bei Bilderberg. Alex Carr, Palantir Technologies, Eric Schmidt, Google. Und Eric Schmidt von Google oder ex-Google war dann im Beirat für das Verteidigungsministerium Defense Innovation Advisory Board. Und da gab es dann dieses Buch von Eric Schmidt, das hat er dann geschrieben vor zig Jahren mit irgendeinem Experten für Regimewandel. Also genau das, ja, Datenbanken, Simulationen und dann kannst du halt eben so einen Staatsstreich machen. Reid Hoffman, ehemaliger PayPal-Manager, investierte halt mit Musk, Elon Musk und Mr. Thiel, investierten halt in künstliche Intelligenz. Dann Larry Page, der zusammen mit Sergey Brin Google gründete. Ja, da gab es erstmal so eine Talentsuche, war so ein adliger Typ, der dann mit deutschen, britischen Wurzeln, so ein adliger Typ hat dann diese beiden Typen gefunden, Page und Brin, und meinte dann, ja, die haben was drauf, ich steck da jetzt Geld rein, und dann vermittelte man die beiden weiter an einen ziemlich heiklen Investmentfonds oder halt Techfonds. Talentschmiede für das Empire, das Anglo-Empire. Also das war das. Das heißt, künstliche Intelligenz, das ist jetzt natürlich ein neues Zeitalter, klar. Man kann das für die eigenen Zwecke nutzen, aber man muss natürlich auch wissen, die Eliten haben die besseren Datenbanken und natürlich auch die bessere Psychometrie. Die Geheimdienste haben natürlich diese bessere Psychometrie und die besseren Datenbanken. Also es ist natürlich kein gleicher Kampf. Die Eliten haben auch mehr Geld und können halt mit ihren Programmierern bestimmte Sicherheitsmechanismen mit einbauen und. Aber das ist jetzt auch kein Anlass zu heulen, das ist auch kein Anlass, hier irgendwie die Flinte ins Korn zu werfen. Es gab immer technologische Durchbrüche, Atomwaffen, biologische Waffen, chemische Waffen. Und das war jetzt auch nicht unbedingt die Quick-Fix-Lösung für alle Probleme der Imperien. Ja. Es ist halt immer wieder der Druck da, halt eben dann noch mehr zu bieten an Technologie, weil halt eben dann andere mitziehen. Also Atomwaffen kann heute jeder bauen, im Prinzip ja jede Nation mit Know-how. Deutschland könnte relativ schnell viele Atomwaffen bauen, Japan könnte das. Und dann wäre das Playing Field halt wieder ausgeglichener. Ja, und ähnlich läuft es dann auch mit der Technologie. Ich meine, es kommt doch immer darauf an, wie das halt mit der künstlichen Intelligenz, wie das halt eben dann wirkt auf die Zielperson. Sobald die Zielperson anfängt, richtige Bücher zu lesen oder halt richtige Hörbücher sich reinzudröhnen über die Imperien und Spionage, ja, oder sich zum Beispiel mein Buch Denke wie ein Geheimdienstler Masterclass, ja, wenn man halt sich so upgradet, das ist ja wie ein Upgrade oder ein Update für dein Hirn, für deine Software. Ja, und wenn du so ein Upgrade hast, das ist auch ein bisschen wie eine Firewall an deinem PC oder deinem anderen Device. Ja, das heißt, du hast eine Intrusion Detection, einen BS-Detektor und du kannst dich halt eben dann schützen vor halt diesem maßgeschneiderten Käse, der dir da serviert wird. Weil ich meine, im Endeffekt, Psychometrie ist auch nur begrenzt. Das heißt, was können die anderes vermessen an einer Person, außer Extrovertiertheit, Introvertiertheit, mag derjenige Neues, mag er nicht Neues, ist er eher risikomotiviert oder belohnungsmotiviert, irgendwelche Persönlichkeitsstörungen vielleicht oder Tendenzen, Narzissmus, Psychopathie, emotionale Instabilität, yada, yada, yada. Und dann hast du dann irgendwann schon diese Sachen beieinander. Ja, mehr als eine Persönlichkeit vermessen kannst du ja nicht. Und wenn jetzt halt dann maßgeschneiderte Propaganda entworfen wird, um jemandes Denken zu beeinflussen oder jemandes Handeln zu beeinflussen, das funktioniert ja auch nur mit ganz simplen Methodiken. Ja, man findet raus, was fürchtet derjenige im Zielpublikum, was will derjenige im Zielpublikum, welche falschen Versprechungen kann man ihm machen. Ja, das kann man alles lernen und dann hast du wirklich dieses mentale Upgrade und eine mentale Firewall. Und dann funktioniert halt dieser Quatsch nicht mehr so richtig, der da halt so designt wurde und verbreitet wurde mit künstlicher Intelligenz. Dann hatten wir noch diese etwas ein paar Tage alten Bericht, Jericho Wall, falls ihr das noch nicht gesehen haben. Israel kannte seit einem Jahr den Schlachtplan der Hamas. Ja, hab dann auch erklärt, was würde man noch anderes erwarten von der Hamas, als dass sie halt kontinuierlich Pläne weiterentwickelt und Vorbereitungen trifft. Das sagt dir noch nicht, wann dann ein Angriff kommt oder wie durchführbar so ein größerer Angriff wirklich ist. Also Vorsicht mit vorschnellen Urteilen. Ja, das wäre nicht professionell. Es gibt immer diese Reflex-Denkweisen, die Leute da zeigen oder halt im Internet verbreiten. Das ist so gut wie nie professionell. Kein Profi würde so arbeiten. Ja, und sofort diese Schlussfolgerungen zu ziehen. Ja, das kann man, dieses professionelle Denken muss man sich aneignen. Und man muss sich auch mal überlegen, okay, wie haben es die mächtigsten Kreise der Welt gemacht? Was war das Geheimnis des Erfolges für die mächtigsten Kreise der Welt? Ja, und starke Familienstrukturen, zwischenmenschliche Beziehungen und halt eben dann Wissenschaftlichkeit und vor allem Geheimdienstwesen. Das ist der Faktor für Erfolg und Misserfolg. Dann haben wir noch diese Geschichte mit den gehäuften Lungenentzündungen bei Kindern. War erstmal so ein Problem in China. Ja, die haben da gerade riesige Probleme mit den Kindern. Dann kam es nach Europa und in die USA. Ja, und wir haben dann auch ganz klar rausgearbeitet, es wurde kein neuer Virus gefunden, es wurde kein neues Pathogen gefunden. Aber Experten sind halt trotzdem misstrauisch, generell, weil du nicht weißt, was jetzt einfach noch passieren wird, diesen Winter, nächsten Winter. Ja. Und ich habe halt eben nochmal den Background geliefert, wie das halt eben dann läuft mit halt militärischen Spekulationen. Ja. Das heißt, irgendein böswilliger Angreifer kann auch angreifen mit existierenden Erregern, die halt in der Zielbevölkerung als normal gelten oder als saisonal gelten. Das lässt sich machen, klar. Und dann kann man halt zu viel davon verbreiten oder einfach mehr davon verbreiten und eben dann halt eben die Zielpopulation halt eben in Schwierigkeiten bringen. Geht auch. Ja, also ein Bioangriff muss jetzt nicht unbedingt mit irgendwas Supertödlichem sein oder irgendwas Neuartigem sein. Da haben wir nochmal die wichtigsten Sachen hier zusammengefügt, wie man sowas halt eben dann bewertet. Also wenn es jetzt mal wirklich zu einem neuen Erreger kommt oder wenn jetzt halt eben dann plötzlich alles Mögliche hier auftritt, ja, dass die Leute halt zumindest wissen, was sie davon halten können oder sollten. Ich meine, man hat ja in den Übungen mit Smallpox hat man herausgearbeitet, also wenn an verschiedenen Punkten gleichzeitig hier im Westen plötzlich Smallpox ausbricht, dann ist es ein Angriff. Ja, das ist anders nicht zu erklären. Es gibt auch eine automatisierte Überwachung. Wenn irgendwo was Ungewöhnliches auftritt, schlägt das System Warnung und halt menschliche Experten sehen sich den Fall an und müssen dann eben dann sagen, ist es jetzt akut ein Problem, ein Angriff oder nicht. Das gehört alles dazu. Dann haben wir berichtet über Nikki Haley. Das mächtige Kochnetzwerk unterstützt jetzt Nikki Haley statt Trump. Ja, auch viele Wall Street Größen wollen Nikki Haley statt Trump. Also auch viele Großspender, die eigentlich gespendet hatten an Trump. Die flippen jetzt halt. Ja, das heißt, also jetzt nicht nur Americans for Prosperity Action hier von Koch Industries und so. Also nicht nur die unterstützen jetzt Nikki Haley, sondern auch eben einige andere mit sehr, sehr tiefen Taschen. Trump hat dann abgelästert über Haley und über halt die Kochs und so. Ja. Aber es waren ja auch einige, also es waren auch einige Leute aus diesen Kochkreisen, die waren dann auch in der Administration von Donald Trump. Ja, Trump ist nur ein Typ, der kann nicht Amerika retten, ja. Auch wenn es eine schöne Vorstellung wäre und so. Nee, das sind immer Netzwerke. Und wir gucken jetzt halt eben diese verschiedenen Kandidaten an seit einer Weile. Also wir halten halt Leute auf dem Laufenden. Was ist wirklich gelaufen mit Donald Trump? Was ist zu halten von Donald Trump? Das heißt, wir lagen von Anfang an mit der Analyse richtig. Schon bevor er Präsident wurde. Haben auch jetzt eben die Situation richtig gut eingeschätzt. Das heißt, die Republican Party ist immer noch entscheidend, immer noch mächtig, wie die gleiche Partei wie unter George W. Bush. Es wäre eigentlich nicht schwer, jetzt Nikki Haley zum großen Star zu machen. Oder Ron DeSantis zum neuen Star zu machen. Ja, mit der Psychometrie, mit den Datenbanken, mit halt den Influencern, die großen Influencer mit Millionenpublikum, die müssen alle nur koordiniert vom CNP, Council for National Policy im Hintergrund, ganz koordiniert sagen, ja, Nikki Haley rettet Amerika. Oder Ron DeSantis rettet Amerika. Und wenn die alle koordiniert das machen, dann wäre das halt der populärste Kandidat. Ja? Ich meine, man hat es ja auch so geschafft, Trump populär zu machen, obwohl der keine Glaubwürdigkeit hatte bei Konservativen, auch keine politische Erfahrung hatte in dem Sinn. Ja, andere Politiker wurden mühselig aufgebaut und waren ihr ganzes Leben lang so konservativ und so. Und dann nahm man plötzlich Donald Trump her, null Glaubwürdigkeit, und innerhalb von Monaten machte man ihn zum großen politischen Messias für die Zielgruppe. Wenn das gelungen war mit Trump, dann schafft man das ja wohl bitte auch mit Nikki Haley und mit Ron DeSantis. Also irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Wir haben jetzt halt ja die Großspender, Wall Street und so, die flippen jetzt alle halt auf Nikki Haley, teils Ron DeSantis. In Umfragen ist Trump immer noch vorne. Also es gibt halt immer noch genügend ja Leichtgläubige in Amerika, die glauben immer noch, Trump könne irgendwas reißen, irgendwas retten. Obwohl niemand mehr mit dem zusammenarbeiten will. Der Typ ist ein Magnet für Ärger. Kennt sich viel zu wenig aus mit allen wichtigen Themen. Trump ist zu alt und er hat jetzt kein tolles Team um sich und es kommt ja immer auf Netzwerke an. Also trotzdem, unzählige Wähler sind nach wie vor naiv und wollen unbedingt Trump. Nicht Nikki Haley. Nicht Ron DeSantis. Ja, also es ist so komisch. Ja, normalerweise genauso schnell wie die Aktivisten da draußen auf irgendeinen Hype-Train aufspringen, genauso schnell springen sie auch wieder ab. Also man hätte das längst drehen können, dass halt Trump dann abgefertigt ist. Aus irgendeinem Grund pusht das Establishment immer noch Trump. Weil ohne CNP wäre Trump nie im Weißen Haus gelandet. Ich meine, es gibt neue Literatur, Sachliteratur über den Council for National Policy, CNP, wie das ganze rechte Spektrum managen, inklusive Rechtsextremismus und Verschwörungsmedien und so. Wir haben auch, ich habe auch selber eigene Forschung gemacht zur John Birch Society und 200 Jahre Verschwörungsmedien. Wir wissen inzwischen richtig gut Bescheid, wie das läuft. Wir haben neue Strategien entwickelt, wir haben bessere Ideen entwickelt, wir können diese Operationen durchschauen. Ja. Das ist, was wir hier von Recenter auch liefern, was wir hier machen. Ja, wirkliche Fortschritte. Ich meine, es kommt immer darauf an, auf was für ein Publikum das stößt. Ja, wenn die Leute passiv sind oder zu weinerlich oder zu dies oder zu das, oder das Publikum ist zu zerrüttet, Publikum ist zu kaputt und gucken lieber irgendeinen Stuss an im Netz oder sowas oder wollen doch irgendeine Sekte haben. Es kommt immer aufs Publikum natürlich drauf an, was Leute damit machen. Ja, aber man sieht hier, das stinkt mit Trump und Nikki Haley. Mein Nikki Haley wirkt unverfänglich. Ja, hätte ja auch nichts wirklich alleine zu entscheiden, groß als Präsidentin. Aber Nikki Haley wäre halt eben dann vermittelbarer. Und du könntest halt viel reparieren an Schaden, der entstanden ist durch Trump. Also du könntest wieder Frauen anlocken für konservative Politik, könntest jüngere Leute wieder anlocken für konservative Politik. Hätte viele Vorteile. Trump ist halt der Elefant im Porzellanladen und macht halt, wenn er nochmal Präsident wird oder wenn er nochmal antritt, er macht einfach nur mehr kaputt. Ja, wenn er die Wahl gewinnt, dann hast du halt 4 Jahre Horror. Also ganz normale Republican-Administration mit halt wildem Gelaber von Trump. Aber business as usual. Selbe Republicans wie immer. Ja, das heißt, wären 4 Jahre Zeitverschwendung mit nochmal Präsident Trump oder er verliert halt wieder die Wahl. Und dann wird wieder gelabert. Oh, es war ein Betrug von den Democrats und bla bla bla. So als wäre das Establishment in Amerika wirklich gespalten in zwei Blöcke, die sich gegenseitig vernichten wollen. Das war noch nie so in Amerika. Von Anfang an war das immer ein abgekartetes Spiel in der Politik. Immer zwei große Parteien. Ja. Also nicht zu fassen, auf was für einem Niveau sich die Leute da bewegen in Amerika immer noch. Ja, und teilweise auch hier. Ja, das heißt, es ist wirklich ein Analphabetismus. Und das kannst du so einfach korrigieren eigentlich. Da kannst du so viel weiterentwickeln. Darauf käme es halt dann wirklich an. Ja, das ist nicht so, dass es eine unlösbare Aufgabe ist. Ja, wenn Leute immer meinen, oh, Perfektion kann man ja nicht liefern und das ist zu schwer, zu groß, dies oder das. Nee, im Moment haben wir halt wirklich einen Analphabetismus richtig gehend. In Bezug auf diese Themen und die Politik und die Geheimdienste. Ja, hatten hier noch einen Kommentar, auch in der zweiten Amtszeit hätte Trump keine echte Kontrolle. So funktioniert das nicht in Amerika. Ja, hat auch mit John F. Kennedy so nicht funktioniert. Ich hatte letztens die Sendung mit Jeff Nyquist auch über John F. Kennedy. Und dann gesagt haben, Kennedy war ein Antikommunist und ganz normaler Teamplayer da mit einem halt ja, sehr, sehr düsteren, mächtigen Kabinett. Ganz normaler Präsident, JFK, mit ganz normalen Feinden. Auch sein Bruder hatte ganz normale Feinde. Ganze Mafia, irgendwelche Leute mit Bezug zum Irak und so, genügend irgendwelche verrückten Kommunisten, die hassen alle die Kennedys. Ja. Und umgekehrt hast du einfach in hohen US-Kreisen, zu denen die Kennedys ja gehörten, du hattest kein Motiv, Kennedy umzulegen. Und den anderen auch nicht. Es ist kein richtiges Motiv ersichtlich. Er wollte nicht die Geheimdienste vernichten, er wollte nicht die Zentralbank zerstören und sich da anlegen mit bla bla bla. Und er hat auch nicht den Illuminaten den Krieg erklärt in seiner Rede und so. Nein, nein, nein. Ja, und genauso wenig wie diese Propaganda stimmt über JFK, genauso wenig stimmt das über Donald Trump. Nicht meine Schuld. Ja, nicht rumheulen, ah, entweder Trump oder alles ist hoffnungslos, bla bla bla. Was wurde an Geld und Zeit verschwendet? Für Trump. Wie viele Stunden haben Aktivisten in Amerika vergeudet für Trump? Und wie viel Geld haben die vernichtet für Trump? Wenn du diese Arbeitsstunden hernehmen würdest für richtiges politisches Engagement und das Geld hernehmen würdest, was da ausgegeben wurde für politisches Engagement, hättest du zig neue Politiker etablieren können. Hättest du mal richtig hier den etablierten Parteien mal Angst und Bange gemacht. Aber nee, Trump-Kult. Furchtbar. Hat er noch hier einen Kommentar, Gebrauch und Missbrauch von Hoffnung in der Politik. Also das ist so das am meisten missbrauchte Ding ever. Ja. Das Prinzip Hoffnung. Also das heißt, Leute laufen halt diesen falschen Predigern hinterher, ja, die halt falsche Hoffnung schüren. Und dadurch wird alles schlimmer oder es wird nie was besser. Und dadurch vergrößert sich eben die Anziehungskraft von solchen Heilsversprechen. Das ist halt wie so ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Und man muss halt eben einen positiven, sich verstärkenden Kreislauf schaffen. Das heißt, je mehr die Leute das kapieren, umso mehr finden sie bessere Lösungsansätze, umso besser wird es dann auch, umso attraktiver wirken dann diese neuen Lösungsansätze. Ja, dann haben wir das mit, also neue Razzien gegen Reichsbürger, Razzien gegen islamische Zentrum Hamburg. Ich meine, wussten auch, dass halt da diese iranischen Leute da sitzen und halt diese Leute da Verbindungen hatten und so. Das ist aber noch harmlos im Vergleich zu dem, was passieren kann an Säuberungsaktionen und halt Verhaftungen und so weiter und so fort. Ja. Also wenn Leute meinen, oh, radikal, radikal und so, das kann richtig böse ins Auge gehen. Also da reden wir dann von Black Prisons oder Ghost Prison Sites und so. Richtig, richtig übel. Ja, und ich meine, lesen Sie mal Lenin. Wladimir Lenins Text über halt den Kapitalismus und Imperialismus und so. Das klingt wie Truther-Gedöns von den gewöhnlichen Verschwörungsinfluencern. Ja? Oh, die Kapitalisten, Netzwerke und Kartelle und die Firmen mit der Politik zusammen und verschwören sich und beuten die Leute aus. Ja, also klingt genau wie bei den Truthern. Lenin klingt genau wie die Muslime heute. Ja. Und dann mischst du noch ein bisschen Antisemitismus mit rein und dann hast du eigentlich die rechte Propaganda. So war das designed hier von Lenin. Ja, und ich meine, jetzt gibt es halt so viele unzufriedene Leute hier und die hoffen alle, die Konservativen hier, die hoffen auf Russland, auf Rettung durch Russland. Aber was für Zustände hast du in Russland? Das sind eigentlich die Zustände, die Lenin beklagte. Ja, Regierung und Firmen unter einer Decke, totale Ausbeutung, die wenigen besitzen halt die ganzen Paläste und so. Das ist eigentlich das, was Lenin beklagte. Ja, das heißt, Lenin beklagte die Zustände halt im Westen mit dem halt Raubtierkapitalismus oder diesem Kartell-Mafia-Kapitalismus. Das beklagte Lenin für den Westen. Aber jetzt haben wir solche Zustände ja eigentlich bei den Russen. Und trotzdem glauben Leute, Russland rettet sie. Ja, die Konservativen hier glauben, Russland rettet sie. Vor was? Vor dem Raubtierkapitalismus? Wohl kaum. Ja. Also, wie gesagt, es dauert wirklich viele, viele Jahre, bis man da kompetent genug ist, um halt diese ganzen Imperien zu verstehen und Ideologien zu verstehen und so, die Geheimdienste zu verstehen. Das erfordert sehr viel Bildung. Das kannst du nicht einfach ersetzen durch Slogans, die du dir abguckst irgendwo, ja? Oder du schließt dich irgendeiner Standardlinie an. Es ist nicht zu ersetzen. Ja, nicht zu ersetzen. Okay, kommen wir noch auf ein paar Kommentare hier zu sprechen hier. Also hier heißt es zum Beispiel, von Shamarchiv heißt es hier folgendermaßen: sehr gutes Video, ja, mit dem Titel Das wichtigste Geheimnis der Linken. Eines, was man weiterempfehlen kann, roter Faden und wenig Name-Dropping von irgendwelchen Spionen und Adligen, wo am Schluss keiner mehr mitkommt. Ja, vielleicht muss ich mal wirklich diese Schaubilder erstellen und so, dass man zumindest die wichtigsten Namen mal gehört hat und so, und dann kannst du das relativ leicht zuordnen. Man ist es irgendwann richtig gut gewohnt, ja. Ist ja meistens so, es ist schwierig, sich die ganzen Namen zu merken und Orte und so, ja, das kann natürlich dann schon mal schnell passieren, dass man erstmal nicht mehr mitkommt. Ich meine, ich lerne ja auch ständig über irgendwelche neuen Zeiträume oder andere Zeiträume oder hier, was ich bisher noch nicht hatte und da, was ich noch nicht hatte. Das ist auch nicht unbedingt einfach, wenn man in irgendwas Neues einsteigt, sich dann die wichtigen Namen zu merken, ja, und oftmals vergisst man Namen wieder, die russische Ära, jene russische Ära. Ich versuche halt immer den roten Faden halt deutlich zu machen. Ja, dass man ungefähr hier weiß, worum es geht. Hier heißt es im Kommentar: Marx hatte das Problem, das Geldsystem nicht durchdringen zu können, insbesondere die Golddeckung. Naja, Marx hatte Probleme, überhaupt den Imperialismus zu verstehen. Ja, er dachte, er hatte den Stein der Weisen gefunden. Also die kapitalistische Produktion, ja, also dass halt dann hier verhandelt wird, okay, ich zahle dir so und so viel Lohn, das Produkt kostet so und so viel, die Rohstoffe kosten das und das. Diese kapitalistische Produktion, das sei der Grund allen Übels für Marx. Und sein System oder seine Vorstellung eines besseren Systems unterscheidet sich eben sehr stark davon. Aber das hieße ja dann, der Marxismus muss halt eben verzichten auf einfach ganz normale Kalkulationen und ganz normale Verhandlungen und spontane Verhandlungen. Ja, jeder real existierende sozialistische Staat musste ja wirklich knallhart kalkulieren. Was kosten uns die Rohstoffe? Was kostet uns der Strom? Was kostet uns das Gas? Wie viel Kaffee schaffen wir ran für die Bevölkerung? Was für einen Ladenpreis hat es dann? Was für einen Preis hat das Auto, was wir produzieren für die DDR-Bürger? Da musste knallhart kalkuliert werden. Natürlich. Jemand wie Marx oder halt die ganzen anderen, auch dann Lenin und so, oder die Einflüsse auf Lenin, die haben dann nur rumgeeiert, wenn es um diese simplen Fragen geht. Ja, was kostet denn jetzt eine Schachtel Zigaretten und warum kostet die so und so viel? Ich meine, eigentlich wäre die Antwort, ja, die Rohstoffe kosten so und so viel und wir produzieren halt gerade diese und jene Mengen und verschiedene Qualitätsstufen und das Endprodukt hat halt eben einen Preis von, was ich, 3,50 € pro Schachtel. Ja, und wenn man jetzt mehr investiert und mehr blablabla, dann können wir den Preis vielleicht noch verbessern. So, wenn du einen Kommunisten halt eben dann fragst, ja, was kostet jetzt, oder eine komplexere Ware, was kostet das jetzt eigentlich? Und warum kostet es so viel? Und was verdienen die Arbeiter? Und wenn jemand jetzt diese Ware haben will, wie viel Anspruch hat er auf diese Ware im Vergleich zu irgendeinem anderen Arbeiter? Wie willst du das festlegen? Ja, die Produktionsgemeinschaft ist die Verwirklichung des Wesens, des Seins der Arbeit. Und die abstrakte Arbeit ist die Vergesellschaftlichung der Form des phantasmagorischen Wertes, der Zeit, der Gemeinschaft. Ja, und letzten Endes müssen sie dann in den Texten zugeben, naja, letztendlich entscheiden dann kommunistische Beamte, was produziert wird, wer was kriegt. Und wir versprechen einfach mal, haben sie dann gesagt, dass es dann gut ablaufen wird. Aber was sie damit genau meinen, das haben sie dann gar nicht sagen können. Also du kaufst da die Katze im Sack, ne? Marx hatte immer gedacht, dass das überhaupt gar nicht hinhauen kann, also dass der Kapitalismus gar nicht genügend hervorbringen kann, dass halt die meisten Bürger dann ruhig gestellt sind. Aber genau das hat der Kapitalismus eben geschafft. Und man konnte halt die Spionage in den Imperien, also Britannien, Frankreich, USA und was weiß ich, man konnte durch Spionage natürlich dann immer die Launen der Bevölkerung halt eben dann messen. Ja, sind die Leute kurz vorm Austicken, vorm Aufstand, reden Leute schon von bewaffneter Rebellion oder Sturz oder sonst irgendwas? Ja, und dann konntest du Leute halt verhaften, die irgend sowas gesagt haben, hier mit rebellischen Plänen und so. Dann konntest du auch Leute, also nicht nur einkassieren, sondern auch umdrehen zum Spitzel, konntest Provokateure verwenden und so. Das heißt, so schützte man sich halt in diesen kapitalistischen Imperien vor Umstürzen. Und der andere Schutz war halt eben, dass man halt mehr Krümel halt vom Tisch runtergeschnipst hat, dass die gewöhnlichen Leute halt mehr Krümel bekamen. Und mit den heutigen Methoden, ja, künstliche Intelligenz, Datenbanken und so, da kannst du natürlich dann noch besser kalkulieren in so einem fiesen Kontrollsystem, ja, mit wie viel Krümeln geben sich die Leute jetzt zufrieden? Und wenn man das Ganze grün verpackt, oh, wir verzichten für die Umwelt, die verzichten für das Gemeinwohl, dann kriegst du die Leute noch mehr dazu zu verzichten. Also es sind alles so Dinge, die halt Marx nicht vorhergesehen hatte oder auch im Kern gar nicht richtig verstanden hatte. Und seine Arbeits, ich meine, das ist das Einzige, ich meine, im Kern hat er ja nur gesagt, dass der frühe Kapitalismus war mies und ausbeuterisch. Das wusste auch jeder. Es war keine besondere Leistung von Marx, das zu verstehen. Ja, und dann diese Arbeitswerttheorie, das war halt wirklich, der hatte keine Ahnung, wie man den Wert bestimmen soll von einer Arbeitsstunde oder von einem Produkt. Das konnte er nicht beantworten. Das konnten auch die ganzen anderen nicht beantworten. Also dann heißt es hier in den Kommentaren. Hier heißt es von Tapi Master: Sozialismus ist Käfighaltung von Arbeitsvieh, Kapitalismus ist Bodenhaltung. DDR bedeutet Wohnschließfächer. In der Bundesrepublik gab es Eigenheime. Naja, well, aber was ist, wenn halt eben so ein Kartell-Mafia-Kapitalismus, was ist, wenn der eben auf die Idee kommt, hey, basteln wir doch einen kontrollierten Sozialismus für die Massen? Das war ja eigentlich schon die Idee vom Hochadel, ne? Aber das darf keiner wissen. der Hochadel infiltrierte schon die sozialistischen Bewegungen frühzeitig, das darf auch keiner wissen. Ich meine, es ist ja so naheliegend. Es ist so naheliegend. Ich meine, klar, du kannst die Leute überwachen, klar, du kannst Krümel vom Tisch runterschmeißen, aber ja, so eine perfekte Situation ist das jetzt auch nicht unbedingt. Noch besser wäre es, du hättest halt die Bürger so stark unter Kontrolle, dass die halt keine richtigen Dynastien aufbauen können, dass die Bürger keinen richtigen Wohlstand aufbauen können. Ja, das also nicht mehr vom Tellerwäscher zum Millionär und so. Ja, oder einfach Slow Building, weißt du, dieses langsame Wohlstand aufbauen, clever agieren und so, und dann vererbst du deinen Kindern einen fetten Batzen und die machen dann noch mehr draus und so. Das konnte man dann verhindern mit Sozialismus. Ich meine, auch die Leibeigenschaft unter dem Adel früher und unter der Kirche, das war auch pure Ausbeutung. Pure Ausbeutung. Jedes Regime kann Ausbeutung. Also da nützen dir diese Begriffe links und rechts dann eigentlich gar nichts mehr. Man kann sich vorstellen, klar, wenn jetzt ein Land existiert, wo dann zu viele Krümel abfallen für die Bevölkerung, ja, dann könnte das natürlich dann zu Problemen führen für die Oberschicht und so. Aber du kannst als normaler Bürger, du kannst da auf diese Situation nicht so reagieren, indem du einfach auf diese linke Schiene reinfällst. Ich meine, gerade hier im Westen, das ganze politische Spektrum ist unter Kontrolle. Das heißt, du wählst so normal konservativ, du verlierst. Du wählst links, du verlierst. Du wählst irgendwie Mitte, du verlierst. Du wählst libertär hier, du verlierst. Wenn alles unter Kontrolle ist. Das gesamte Spektrum. Also dann heißt es hier in den Kommentaren. Ein Michael irgendwas 6666 schreibt hier Folgendes. Mir stellt sich gerade die Frage, was und wem können wir glauben? Alles und jeder wird diffamiert. Was soll man hier noch tun? Das kotzt mich an. Ich habe immer an das Gute im Menschen geglaubt. Also das ist natürlich dann klar. Also es war jetzt ein Kommentar zu einem Video von mir, der gefährliche China-Poker der AfD. Ja, also das heißt, wenn Leute halt eben nicht so tief drin sind in den Themen, ja, noch nicht so viel Erfahrung haben mit diesem ganzen Imperialismus-Käse über die letzten paar Jahrhunderte, ja, man klammert sich halt dann mal an die eine Hoffnung, an die andere Hoffnung, wird natürlich dann enttäuscht, beziehungsweise, was ich, dann kommt dann jemand wie ich und erzählt hat, okay, hier gibt's ein Problem, da gibt's ein Problem. Natürlich frustriert das die Leute und die fragen sich dann, okay, was sind jetzt die Maßstäbe? Woran erkennt man jetzt die guten Leute oder die guten Ideen? Ja. Und das Fundament ist eben so wichtig. Wenn du das Fundament hast, du weißt, wie die Imperien, die verschiedenen Imperien funktionieren, weißt, wie Geheimdienste agieren, ja, du weißt, wie das richtig Böse funktioniert, also du hast eine gewisse moderne Vorstellung von Psychopathie und malignen Narzissmus, ja, und dass es abfärben kann auf andere Leute. Das heißt, wenn du dieses wissenschaftliche Fundament hast, ja, dann bist du schon mal richtig gut ausgestattet. Und du kannst dann auch abschätzen, okay, hier ist jemand, auch in mächtigerer, ein bisschen mächtigerer Position, hier ist jemand, mit dem kann man arbeiten, der ist noch pragmatisch, ja. Und du musst auch manchmal bestimmte halt Sachen akzeptieren. Oder du sagst, nee, der Typ ist gefährlich und das, was der da vorhat, ist ein Himmelfahrtskommando oder das ist halt zu unmoralisch und das geht nicht. Ja, du wirst halt natürlich dann kompetenter, um halt einzuschätzen, okay, stimmt das oder stimmt das nicht? Du wirst kompetenter in der Frage, kann man der Person trauen oder nicht? Ja. Ich meine, so haben es die Imperien ja auch gemacht. Die erfolgreichsten Leute haben herausgefunden, wem sie trauen können und ja, wie Imperialismus funktioniert. Ja, es ist immer, wir sind es halt gewohnt und ich habe den Fehler vor 20 Jahren, ich habe den Fehler auch gemacht und teilweise noch vor 15 Jahren, eben sich zu denken, oh, du kannst dir hier so eine Linie raussuchen, so eine Standardkategorie raussuchen und halt einfach da mitmischen. Ja, und das sei jetzt so die Rebellion, das sei die, oder halt Restaurationsbewegung oder was auch immer. Das ist leider nicht so. Ja, dafür ist die Kontrolle einfach zu hoch hier. Dass es da jetzt halt schon die fix und fertige Bewegung gäbe und man sich da nur anschließen muss. Also dann, Christian heißt es hier in den Kommentaren. Hier, ich soll Sam Wagner interviewen zum Thema Israel. Hat Sam Wagner irgendwas gemacht? Er ist so ein Narzissmus-Experte. Also ich weiß jetzt nicht, was er gemacht hat zum Thema Israel. Oder vielleicht meint derjenige es nur allgemein, ich soll Sam Wagner interviewen zum Thema Narzissmus. Narzisstische Störung. Also dann. Dann heißt es hier noch. Ja, hier heißt es, Kissinger wäre ein interessantes Thema, um es mit Jeff Nyquist zu diskutieren. Das haben wir gemacht am Wochenende. Also da ging es um Henry Kissinger. Und der Nyquist kennt halt natürlich dann die Leute, die dann irgendwie was ich zu tun hatten mit der Nixon-Administration und kennt den und kennt Gott und die Welt. Das ist natürlich dann super interessant. Also. Dann die Frage hier in den Kommentaren, was sagt Herr Benisch zur Verbindung Kissinger-Putin? Die beiden sollen befreundet gewesen sein, beratende Funktionen für Putin und so. Naja, ich denke, wir haben, ich habe eigentlich in dem Video Kissinger nimmt seine Geheimnisse mit ins Grab, die wichtigsten Dinge schon mal angeführt. Also, gibt mehrere Möglichkeiten, wie das da wirklich verlaufen ist, für welche Seite der da gearbeitet hat oder für welchen Geheimdienst und so, primär. 100% kannst du es wahrscheinlich nicht rekonstruieren. Aber er konnte sich immer vermarkten als Staatsmann, der auch mit den Diktaturen redet und so, den Druck rausnimmt. Ich meine, du kannst immer so eine Ausrede finden. Ja, fördert man irgendwelche Diktaturen? Ja, das ist halt irgendwie notwendig. Oder bist du dann zu krass? Ja, das war jetzt gerade notwendig. Oder zeigst du viel Appeasement gegenüber dem Ostblock? Ja, besser als Weltkrieg, ne? Gibt immer diese Ausreden. Das ist halt einfach so. Und es ist halt eben dann der Witz, dass halt jetzt gerade so Russenstusser, so Influencer, dass die jetzt dann irgendwie Kissinger in Schutz nehmen und vergleichen ihn mit Bismarck und so. Nur weil sie halt gerade jetzt irgendwie das brauchen für ihre Zwecke. Ja, weil halt Kissinger mit Putin rummachte und Kissinger mit den Chinesen teilweise rummachte und so. Und jetzt redet man dann positiv über Kissinger. Was soll das? Ich meine, wer lässt sich so einen Bären auf die Nase binden, ne? So einen Bären aufbinden hier. Ich meine, Kissinger war jetzt nicht wirklich total bestimmend bei der Nixon-Administration. Und dann gab es viele krasse Antikommunisten in der US-Administration. Und die haben dann versucht, den Russen das Leben zur Hölle zu machen. Ja, also gerade so die typischen Russenstoßer, die müssen eigentlich, natürlich, wenn sie jetzt ehrlich wären, würden sie sagen, ja, Kissinger, sie hassen Kissinger, er repräsentiert Amerika und hassen das und so. Aber die lügen jetzt einfach anscheinend und sagen also, na, Kissinger war der Gute. Das ist nicht zu fassen, oder? Nicht zu fassen. Tja, was haben wir hier noch? Hier meinte jemand, was zu den Atomspionen, den Rosenbergs. Also ich habe es ja als dumm bezeichnet, dass die sich dann hier haben hinrichten lassen auf dem elektrischen Stuhl. Statt dass sie halt alles gestehen und halt lebenslange Haft bekommen. Die erwischten Atomspione. Und hier meinte jemand, bei den Rosenbergs würde ich das nicht so als dumm bezeichnen. Entweder lebenslange Haft oder elektrischer Stuhl. Ich meine, das ist ja kein wirkliches Leben, für immer eingesperrt zu sein. Well, ja, kann man natürlich debattieren, aber es war halt insgesamt natürlich dann die ganze Spionage von den Rosenbergs war ziemlich dumm. Ja, das ist, die waren an sich intelligent, hatten einen hohen IQ, aber sie hatten wirklich keine Ahnung, auf wen sie sich da einlassen. Ich meine, da kommt irgend so ein ausländischer Geheimdienst und erzählt dir irgendeine Story. Was weißt du eigentlich über Russland und die Sowjets? Kannst du das wirklich beurteilen? Weißt du, wie übel die sind? Kannst du die Folgen abschätzen von deinem Handeln? Nö. Ich meine, Atomphysiker. Ist der ein Experte für diese politischen, geheimdienstlichen Sachen? Nö. Wir haben es ja gesehen mit Albert Einstein, der war total hohl, wenn es um Kommunismus ging. Brillanter Physiker, mittelmäßig in Sprachen und halt schlecht in der Politikwissenschaft. Richtig schlecht. Das ist halt eben auch so typisch, wenn halt dann eben Agenten rankommen an so eine Zielperson. Ja, es ist wichtig und deswegen empfehle ich Ihnen auch mein Buch, denke wie ein Geheimdienstler Masterclass, wie so eine Rekrutierung abläuft. Ja, dass das halt maßgeschneidert ist, der Approach. Und man kann diese Leute einfangen, auch wenn die einen hohen IQ haben. Man sagt denen, oh, ihr seid so wichtig, ihr seid unsere einzige wichtige Quelle in dem Bereich und alles hängt von euch ab und es ist so wichtig. In Wirklichkeit hat man 10 andere solche Quellen. Und oh, wir holen euch raus und notfalls holen wir euch raus, wir retten euch und oder wir tauschen euch dann gegen andere Gefangene aus und so. Meine Herren. Dann heißt es hier in den Kommentaren noch, Jeff Nyquist sagte, dass jemand diesen verstorbenen Heinz Alfred Kissinger, auf einer KGB-Asset-Liste gesehen hatte. Nee, das war Goleniewski, also der polnische Offizier. Angeblich brachte Kissinger auch Klaus Schwab dazu, das World Economic Forum zu gründen. Nee, es war jetzt sicherlich nicht einfach Kissingers Befehl, um das WEF zu gründen. Schwab porträtiert sich mitsamt seiner geliebten Leninbüste und spricht obendrein Kriegserklärungen gegen die noch freie Welt aus. Great Reset, you will own nothing and be happy. Ja, aber das ist halt eben, es gibt halt eben auch diesen Anglo-Background bei Klaus Schwab. Ja, das hat einfach diese uralten Eliten, dass die halt dann irgendwann gesagt haben, warum nicht Sozialismus, um die Masse zu steuern? Ja? Also die sollen keine richtigen Assets besitzen, keine richtigen Vermögenswerte, die normalen Leute. Und dann ist Ruhe. Das ist nicht nur eine linke Agenda. Das ist von jeder Obrigkeit, gefährlichen Obrigkeit, eine Agenda. Dass man die Leute kontrolliert. Ja. Deswegen muss man da so genau hinsehen. Ja, welcher Geheimdienst war zuerst da? Welche Geheimdienste gab es früher schon bei den adligen Imperien und so? Ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ja, auch die Grenzen zu verstehen von dem, was man bisher schon weiß, ist auch wichtig einzuschätzen. Ja, wie dieser berüchtigte Dunning-Kruger-Effekt. Wobei man halt diese Dunning-Kruger-Studie halt besser gemacht hätte mit wichtigen Themen. Jetzt nicht mit irgendwie Grammatik oder Trivia oder sowas. Ja. Bei wichtigen Themen, auch Politik, Wissenschaft, Geschichte, hätten wohl die meisten Probanden auch gesagt, nee, das ist zu speziell, bin ich nicht tief drin, bin ich vielleicht bestenfalls irgendwie mittelmäßig oder schlecht. Stattdessen wurden dann irgendwie normal irgendwelche Allerweltssachen abgefragt und die meisten hielten sich dann für überdurchschnittlich qualifiziert und gut. Whatever. Also, das war's im Rahmen der heutigen Sendung. Ist ein bisschen später geworden. Wie dem auch sei, schauen Sie rein. shop.recenter.com, Ihre Anlaufstelle für Zivilschutz und meine Forschung zu den Supermächten und den Geheimdiensten. Auch Masterclass, denke wie ein Geheimdienstler, für Ihre persönliche Entwicklung, dass Sie alles besser einschätzen können. Hier finden es auch unter shop.recenter.com.